Ich bete zu Anfang. Das wollen wir tun, Jesus, die Türe aufmachen für dich und Raum schaffen für dich. Du siehst, was uns alles jetzt bewegt hat. Und wir wollen dich bitten, dass du jetzt kommst und dass dein Wort hineinspricht in unser Leben. Wir brauchen das so dringend und wir suchen das auch. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt sprichst und dass wir auf dich hören. Amen. Erwartungsvoll leben, erwartungsvoll beten. Das ist so eine Reihe, die wir vom Gebetshaus mit Impulsen jeweils zum Adventssonntag gestalten. Wir machen das mehr so über YouTube, aber habe das auch für die Predigt genommen. Ich habe gedacht, das passt gut. Ihr kriegt heute die Langfassung zu hören. Im Internet sieht man die kurze Fassung, genau. Advent, das ist etwas, was eben das Ankommen Gottes vorbereiten soll, wo wir uns auf Gott einlassen sollen. In Jesus kam er als Kind in der Krippe. Etwas, was uns die Liebenswürdigkeit, die Großzügigkeit, das Entgegenkommen Gottes zeigt, dass er so klein wird, dass er so wird wie wir. Aber es gibt eben wieder, wie Sören es am Anfang auch gesagt hat, diesen Blick auch nach vorne, denn alles wird vollendet, wenn Jesus wiederkommt. Und auf dieses Zweite warten wir auch, auf dieses zweite Kommen. Eine Zeit des Wartens, eine Zeit des Erwartens. Und dies beschreibt immer unser ganzes Leben. Wir sind erfüllt von Anfang an mit Erwartungen und gleichzeitig auch mit Warten auf das, was da irgendwie passieren soll. Wir leben in diesem Vertrauen und wir leben nicht zuletzt auch im Glauben, dass wir einen Gott haben, der uns in unseren Erwartungen nicht alleine lässt, der uns in unseren Erwartungen entgegenkommt und der es sie erfüllt. Wie beten wir in diesen Momenten, wenn wir mit Erwartungen leben, wenn wir warten müssen? Was erwarte ich denn noch, wenn es mal wieder länger dauert? Wenn es nicht so ist, wie ich es mir gedacht habe, mir gewünscht habe, mir das vorgestellt habe? Das ist so für mich so der Ausgangspunkt gewesen. Wie bete ich, wenn ich das nicht mehr einfach aushalte, zu warten, wenn Erwartungen viel zu mächtig sind und ich unter ihrer Last eigentlich zerdrücke, wenn sie nicht erfüllt werden? Da wollen wir auf eine Geschichte schauen von Zacharias, einer Geschichte des Advents aus dem 1. Lukas 1. Ich lese die ersten Verse von Vers 5 bis Vers 13. Da heißt es, als Herodes König war von Judäa, da lebte dort ein Priester namens Zacharias und er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Die Priester, die hatten so Teams, wie die Musikteams bei uns und die waren je nachdem, wie sie eingeteilt waren, eben dran. Und er hörte zum Musikteam Abia. Das waren so die Priester, die dann unterwegs waren im Tempel in Jerusalem. Er kam nicht aus Jerusalem, sondern dann war er Jerusalem dran. Und diese Gruppe war dran. Und Zacharias stammte aus, wie auch seine Frau Elisabeth, aus dem Hause Aaron, einem Priestergeschlecht. Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Sie hatten aber keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Und wieder einmal tat Zacharias seinen Dienst als Priester vor Gott, weil die Gruppe Abias an der Reihe war. Und wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias und er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Und plötzlich sah er auf der rechten Seite des Räucheropferaltars einen Engel des Herrn stehen. Und sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen, den sollst du Johannes nennen. Erwartungsvoll glauben, leben, erwartungsvoll beten. Ein erster Gedanke ist dabei, kein Gebet geht verloren. Kein Gebet, was du sprichst, geht verloren. Wenn es mal wieder länger dauert, das ist so ein Spruch, den wir manchmal scherzhafterweise sagen, wenn wir merken, dass das hier an der Kasse, das dauert jetzt auch wirklich zu lang. Die müssen jetzt mal was machen. Mach doch mal eine zweite Kasse auf. Wenn es mal wieder länger dauert, wir warten, ist nicht etwas, was unbedingt zu dem gehört, was wir gerne machen. Warten ist irgendwie eigentlich ein Fehler, oder? Das ist doch etwas, was das System nicht beinhalten darf. Es muss funktionieren, es muss fluppen, es muss laufen, wie eine Maschine, oder? Aber warten, das fällt uns schwer. Und Zacharias und Elisabeth leiden genau daran, sie haben ihr Leben lang gewartet auf das, was eigentlich doch zu ihnen gehört, nämlich eine Familie, Kinder. Sie haben ein Leben lang gewartet und waren ohne Kinder geblieben. Und das ist immer schmerzhaft. Und damals war es auch eine äußere Scham, die kaum zu begreifen ist. Und für Zacharias eine tiefe Enttäuschung. Gerade für sie als Priester-Ehepaar. Solange hatten sie mit Gott gerungen, hatten ihm gedient und hatten tausende Gebete gesprochen, dass er doch endlich ihnen diesen Wunsch erfüllt. Etwas eigentlich doch Selbstverständliches, oder? Das gehört doch zu jedem Leben dazu. Das ist doch keine Erwartung, die irgendwie komisch wäre oder überdreht oder zu hoch. Manchmal hat man ja Erwartungen, die sind völlig aus der Welt gegriffen, sagen wir. Aber das doch nicht. Gott, warum? Warum ist es so? Sie waren das perfekte fromme Paar. Sie kommen beide aus dem Priestergeschlecht. Sie leben in einer Tradition der Verheißung. Sie haben eine Geschichte, die eigentlich darauf hinweist, auch eure Zukunft wird gesegnet sein. Sie waren Leviten. Sie dienen Gott nicht aus Gewohnheit. Sie sind keine Traditionalisten, sondern sie tun es von Herzen gerne. Sie waren in Wort und Tat mit Gott verbunden. Jeder konnte sehen, wie sie authentisch ihren Glauben lebten. Gott war wirklich das Zentrum ihres Lebens. Aber es war nicht perfekt. Denn die Kinder fehlten oder das Kind fehlte. Da war etwas faul. So dachte jeder. Das kann ja nicht sein. Wenn sie mit Gott leben, dann wäre das längst passiert. War nun alles vergebens, der Glaube, die Treue, die vielen tausend Gebete? Wie oft ist das so in unseren Köpfen? Man vergleicht sich, man schaut nach links und rechts. War alles vergebens? Warum habe ich das eigentlich gemacht? Als Zacharias dann an diesen Tag in den Tempel kommt, er ist ausgelost worden, das Räucheropfer, so heißt es, auszuführen. Da geschieht etwas Besonderes mit ihm. Dieser Räucherdienst, das war ein tägliches Opfer, zweimal am Tag sogar. Einmal morgens und einmal abends, so wie Zähneputzen. Nur wurde da nicht die Zähne geputzt, sondern das Räucheropfer war eigentlich so ein versöhnendes Opfer. Da wurde eine besondere Kräutermischung, die nur für dieses Opfer bestimmt war, so steht es in der Bibel, zusammengemixt und mit Feuer, das vom Altar, des Brandopferaltars kam, wurde das dann eben verbrannt. Das ist so ein Bild von einem Räucheraltar. Und das wurde eben morgens und abends getan. Es sollte diese versöhnende Kraft auch deutlich machen für das Volk Gottes. Gott versöhnt euch, ich versöhne mich mit euch. Und aus dem Feuer, das vom Opferaltar kam, wurde das entbrannt. Und es erfüllte den ganzen Tempel. Dieser Rauch oder dieses Opfer war ein Wohlgeruch. Das, was wir in der Tradition der katholischen Kirche noch viel mehr sehen. Wenn ihr nach einem Gottesdienst in die katholische Kirche kommt, dann riecht ihr die Gegenwart Gottes. So ist es gedacht, weil das Weihrauch noch den ganzen Kirchenraum erfüllt. Und so ist das auch mit dem Räucheropfer damals gewesen. Der Tempel war erfüllt, ein Wohlgeruch für Gott. Und das war der Dienst, den er tat, gewohnheitsmäßig, bestimmt schon öfters getan hat. Aber an diesem Tag ist alles anders. Wenn man diese Geschichte vom Räucheropfer liest, dann ist man unweigerlich auch an eine wird man erinnert an eine Stelle in der Offenbarung. Und ich glaube, es ist immer gut, auch in der Adventszeit nicht nur die Weihnachtsgeschichte zu lesen, sondern auch die Offenbarung oder vielleicht Jesaja, so die Verheißungstexte, die auf das Zukünftige weisen. Denn das verknüpft sich. In Offenbarung 8 heißt es, auch, da ist auch ein Räucheropfer, was da beschrieben wird. Das wird aber beschrieben in der Schau vom Thron Gottes. Da heißt es, ein anderer Engel kam, mit goldenem Weihrauch gefräst, tat er vor den Altar und ihm wurde viel Weihrauch gereicht und er sollte ihn auf dem goldenen Altar vor Gottes Thron als Opfer darbringen, zusammen mit den Gebeten der Menschen, die zu Gott gehören. Und so geschah es auch. Und der Duft des Weihrauchs stieg aus der Hand des Engels zu Gott auf, zusammen mit den Gebeten der Menschen. Jetzt nahm der Engel das Weihrauchgefäß, füllte es vom Feuer vom Altar und er schleuderte es auf die Erde. Und da begann es zu blitzen und zu donnern und gewaltige Stimmen tönten und es, die Erde bebte. Das ist auch diese Verbindung zwischen dem Räucheropferaltar im Tempel. Hier steht er vor dem Thron Gottes, hier steht er jetzt in diesem Moment. Und das geschieht dort oben. Der Engel kommt und mit ihm meine Gebete. Was Johannes hier beschreibt, das ist eine große Verheißung unserer Gebete, die er uns hier zeigt. Die werden vor den Thron Gottes gebracht. Nicht vor den ins Bundeskanzleramt als Petition vielleicht oder an die UNO oder so, wenn man um die ganze Welt dreht, sondern sie werden vor den Thron Gottes gebracht. Deine Gebete, die schweben nicht irgendwo hier im Gemeindehaus oder unter der Decke oder vielleicht über den Dächern von Bad Vilbel und dann geht ihnen die Kraft aus. Es sind nicht nur Worte, die wir uns selber einreden. Es sind nicht nur Wünsche, die wir aussprechen, sondern sie werden hervorgehoben vor den Thron Gottes, zu Gott selbst. Was bedeutet das, dass sie dahin kommen? Nichts von dem, was du vor Gott bringst, geht je verloren. Also es geht manchmal vieles von dem verloren, was ich tue. Und ich hab oft gedacht, ich habe schon so viele Predigten gehalten, Andachten, Bibelarbeit und sowas, habe ich schon viel geredet, habe viel gemacht, man hat viel organisiert, was hat man für Veranstaltungen auf die Beine gestellt und manchmal denke ich, was ist davon geblieben? Wer erinnert sich denn da noch dran? Ich vergesse es selber. An wie viele Predigten erinnerst du dich? An wie viele Worte? Und jetzt sagt dieses Wort, keines meiner Gebete aber ist je verloren gegangen. Keines meiner Gebete ist vergessen. Nicht das, was ich als 10-Jähriger gebetet habe oder als 20-Jähriger oder jetzt als 60-Jähriger oder als 80-Jähriger. Keines deiner Gebete geht verloren, weil es eben nicht nur so herumwabert, sondern vor den Thron Gottes gebracht wird und dort wird es mit dem Feuer vom Altar Gottes erfüllt und zurück auf die Erde geschleudert. Das, was hier geschieht, wenn wir beten, das bleibt nicht ohne Konsequenz. Vieles geht verloren in meinem Leben. Manchmal sind uns einzelne Dinge, Erfahrungen präsent, schmerzhafte Katastrophen, die vergisst man nicht so leicht. Manchmal auch sehr positive Dinge. Aber das meiste ist weg. Aber das, was ich bete, geht nie verloren. Ich vergesse es vielleicht, aber Gott vergisst meine Gebete nicht. Und eins muss uns ganz klar sein, kein Gebet bleibt ungehört und geht verloren. Und darum sagt Gabriel als erstes, als er ihm entgegentritt, dem Zacharias, als er diesen Dienst tut, dein Gebet ist nicht verloren gegangen. Eure 1000 Gebete sind nicht verloren gegangen. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau wird schwanger werden. Erwartungsvoll leben und beten, das tun wir dann, wenn wir in dieser einzigartigen Gewissheit leben und die nicht auf uns gründet, sondern auf dem, was Gott uns verspricht. Dass wir mit ihm in einer Beziehung leben dürfen, die so weitreichend ist, bis in eine himmlische Welt hinein. Mein Gebet verknüpft sich mit dem, der auf dem Thron regiert. Ob ich jetzt für die Ukraine bete, für die Menschen im Iran, wenn ich bete für Präsident Putin oder das Kind im Krankenhaus, das mir so am Herzen liegt, oder die Oma im Altenheim, oder für meine Krankheit, oder für die meiner Kinder, sei getrost, das ist etwas, was vor den Thron Gottes kommt. Und er hört es gerne. Denn so wie der Weihrauch damals den Tempel erfüllen sollte, erfüllt dies die Umgebung Gottes. Und das will er. Da sehnt er sich nach. Das ist ein Wohlgeruch für ihn. Und deswegen dürfen wir voller Zuversicht vor den Thron Gottes kommen. Und hoffnungsvoll und erwartungsvoll. Aber dann gibt es eben neben all dieser Verheißungen auch ein zweites. Das sind Blockaden, die sich auch in unserem Leben immer wieder bilden und die dem entgegenstehen, wo wir einfach da gar nicht hinkommen, wo wir das für uns vergessen haben. Heißt es dann weiter im Vers 13, aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, viele werden sich über seine Geburt freuen und er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zum Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Wir kennen diesen Schmerz, den Zacharias ja ausdrückt. Ja, es ist ja alles schön. Mein Gebet ist vor dem Thron Gottes, ne? Und er sagt mir sogar dann, dein Gebet ist erhört. Aber weißt du, wir sind alt. Meine Frau ist hochbetagt. Wie soll das denn gehen? Du hattest ja mal ein ganzes Leben lang Zeit. Aber jetzt? Jetzt ist es zu spät. Wir können nicht mehr. Er hält am Glauben fest, er hält am Dienst fest und sie halten an Gott fest. Keine Frage, das ist nicht das Problem. Es gibt nichts anderes für sie. Aber die Erwartungen, die sind natürlich bei Null. Es gibt innere Blockaden, die uns immer hindern, erwartungsvoll zu beten. Und das erste innere Blockade ist, das sind diese Festlegungen, die wir hier bei ihm sehen. Er sagt zum Beispiel ganz klar, Ich bin zu alt. Als der Engel freudestrahlend von seinem Sohn spricht und was der alles tut, der wird groß sein. Also man spürt richtig die Begeisterung, die so vom Himmel kommt. Was jetzt beginnt, das ist gewaltig, das wird fantastisch. Zacharias, du bist ein Teil davon. Du bist der Vater dessen, der das alles voranbringt. Oh ja, ich bin zu alt, oder? Nimm doch Jüngere. Zacharias hat nur diese eine Frage übrig. Ja, das ist ja schön, aber wie soll das gehen? Das ist zu spät. Ich bin zu alt, meine Frau ist zu alt, wir funktionieren nicht mehr. Du hattest Zeit und jetzt hast du sie verpasst. Zacharias hat sich festgelegt. Ich bin zu alt. Und das kennen wir in vielen Varianten. Ich bin gerade 60 geworden. Und dann macht man manchmal so einen Witz, man fühlt sich nicht so, aber man ist halt 60. Ne? Aber man macht dann doch so seine Witze, ja, jetzt bin ich ein alter Mann, sagt man dann und so. Ne? Und ich merke, das ist etwas, was sich festsetzen kann in mir. Natürlich bin ich älter als 50 oder als 30. Aber ich kann auch immer wieder wirklich etwas festlegen, was noch gar nicht festgelegt ist. Wir machen das in vielen Varianten. Wir sagen auch manchmal, ich bin zu jung. Das kann ich nicht. Ich bin zu dumm. Ich habe zu viele Fehler. Was in meinem Leben alles war, nee, das geht nicht. Zu dumm, zu fromm, nicht fromm genug, abgelehnt, vergessen, zu krank. Festlegungen, die sich wie Blockaden in unserem Leben vor unsere Erwartungen gesetzt haben. Und die haben so viel Gewicht, da prallt jede Verheißung dran ab. Da prallt jede Erwartung ab. Und wir merken, wie wichtig dann ein Gebet ist, dort, wo wir beten, Herr, durchbrich diese Mauern, durchbrich diese Blockade. Gott, ist nichts unmöglich. Maria sagt, ich bin zu jung. Aber dann sagt sie später, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist etwas, was diese Blockade durchbricht. Eine andere Blockade ist, dass wir sagen, sorry, das war jetzt unser Fehler, das habe ich falsch gemacht. Aber wenn ich es richtig gemacht hätte, dann wäre wahrscheinlich alles besser gewesen. Sie haben gedacht, wir haben irgendeine Macke, wir haben irgendwas nicht richtig hingekriegt, darum haben wir eben kein Kind. Als Priester, als Diener Gottes, eigentlich weiß ich nichts, was es war, aber es muss ja was sein. Und so wurde langsam im Herzen der Zweifel gesät, es liegt an dir. Es liegt an dir. Da läuft bestimmt was falsch, das musst du einfach akzeptieren. Das sind die Hiobsfreunde, könnte man sagen, die auch bei unserem Leben, in unser Leben hinein quatschen und sagen, du hast Schuld, wenn das eben nicht so gelaufen ist, das liegt nur an dir. Und wir geben ihnen das Recht, dass sie uns das aufladen, dass diese Schmach immer größer wird. Und denen müssen wir widersprechen und sagen, wie Hiob, ihr habt nicht recht. Ich will keinen Gedanken denken, den Gott nicht über mich denkt. Und ich will erwartungsvoll bleiben, weil Gott es so verheißen hat. Und nicht, weil ich alles richtig mache, sondern weil Gott alles richtig macht. Darum darf ich Verheißungen erwarten. Noch eine dritte Blockade, dass wir sagen, es muss alles in einem bestimmten Rahmen bleiben. Übertreib es nicht mit den Erwartungen. Manche Leute sind ja ganz versessen darauf, dass sie Wunder erleben, oder? Wenn sie keine Wunder erleben, dann ist irgendwie was falsch im Glauben. Sie denken dann der Glaube wäre nicht erfüllt oder nicht sinnvoll. Ich bin da etwas realistischer. Vielleicht bist du auch so. Vieles ist doch gar nicht echt. Das war vielleicht nur Show. Da muss man auf dem Teppich bleiben. Und auch hier merkt man, wie das wie so eine Schranke ist, die runterfällt. Wo ich sage, es kann nichts geben, was nicht größer ist als mein Verstand oder als meine Vorstellung, als meinen Rahmen, den ich Gott setze. Wir merken, wir mit unserem Wesen bestimmen wollen, wie denn und wo und wann Gott irgendetwas tun kann. Die Logik hätte gesagt, nimm dir ein junges Ehepaar, die hat vielleicht schon ein, zwei Kinder, die wissen, wie man mit Kindern umgeht und die sind dann, das ist die perfekte Familie für Johannes. Aus dem wird dann ein wunderbarer Mann, der das Volk Gottes umkehrt zu Gott. Oder bei Maria hat man gesagt, also die ist zu jung, nimm doch lieber noch jemanden, der 5 oder 6 Jahre älter ist, die schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat, wie so ein junges Ding, das ist ja kaum ein Teenager. Die Logik hätte andere Rahmenbedingungen geschaffen. Nicht so welche, die nach außen hin so moralisch falsch wären. Eine junge Frau, die schwanger ist und noch nicht verheiratet ist. Das sind alles Dinge, die passen nicht in den Rahmen, den wir uns vorstellen. Die Weihnachtsgeschichte ist voll davon. Und wir haben das für unser Leben auch. Gott, du kannst handeln, aber bitte so, wie es in meinen Gedenkenrahmen passt. Und die Erwartungen prallen davon ab. Und auch da müssen wir ganz bewusst beten und sagen, Gott, du darfst tun, was du willst. Du darfst alles tun, was du willst. Weil das, was du tust, ist das Allerbeste für mein Leben. Und ich bin erwartungsvoller, weil Gott größer ist als mein Rahmen. Und ich bin erwartungsvoll beten, weil du tun darfst, was du willst. Und wenn es ein Wunder ist, dann tu es. Und eine letzte Blockade ist, dass wir beten als Mittel zum Zweck sehen. Wir beten, wenn Not am Mann oder an der Frau ist. Der Engel beschreibt hier wunderbar, was geschehen wird, und man spürt die Begeisterung. Er will Zacharias damit hineinnehmen und will ihn anstecken. Und dass er da auch einer der prägenden Gestalten ist. Aber die Engel klatschen in die Hände und beim Zacharias prallt es alles ab. Er hat nur eine Sache im Kopf gehabt. Wir beten für unseren Sohn, damit die Schmach von uns genommen wird. Für ihn war Beten nur noch das Mittel zum Zweck, dass ihre Schmach getilgt wird. Nichts blockiert uns mehr zum Beten, als wenn wir Gott eben so verstehen. Wenn unser Gebet nur noch das Mittel ist, mit dem wir dann endlich das Ziel erreichen. Das macht uns mürbe, weil da gibt es nur noch Enttäuschungen. Wenn wir aber das sehen, wie Gebet in einer lebendigen, offenen Beziehung zu Gott ist, wenn wir spüren, das sind Dinge, die kommen vor den Thron Gottes, und der Thron Gottes ist viel wichtiger und größer als all das, was mein Leben ausmacht, wenn wir diesen Gott plötzlich vor Augen haben und nicht nur die eine Sache, dann merke ich, wie auch die Erwartungen plötzlich einen ganz anderen Raum eingewinnen. Wie auch verständlich wird vielleicht das, was ich noch nicht verstehe, denn ich sehe den, der größer ist. Ich bin erwartungsvoll im Gebet, weil ich Gott begegne und weil meine Rettung immer von seinem Angesicht kommt. Nicht, weil ich genug gebetet habe oder genug in der Bibel gelesen habe. Wir müssen immer wieder lernen, diese Blockaden zu erkennen und auch im Gebet sie manchmal bewusst zu durchbrechen. Manchmal spürt man das richtig, wenn man merke, ich habe eigentlich gar keine Lust, jetzt dafür zu beten, weil es schon so lange dauert. Und dann merken wir, was ist das, was da im Weg steht und was wir vielleicht auch ganz bewusst widersprechen müssen. Und noch ein dritter Gedanke: Fürchte dich nicht, sagt der Engel, dein Gebet ist erhört. Dein Gebet ist erhört, fürchte dich nicht. Der Engel antwortete und sprach: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollten zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus, und nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan, in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Fürchte dich nicht, dein Gebet ist erhört. Als aber der Engel die Antwort von Zacharias hört, da sagt er: Weil du nicht geglaubt hast. Er kritisiert ihn. Das ist was ich nicht so leicht verstehe. Wird er jetzt bestraft? Ist es nicht eigentlich ein bisschen komisch? Gott, du kennst doch unser Herz, du kennst doch das Herz von Zacharias, einem, der dir treu dient. Und ist es nicht verständlich, dass der so reagiert? Du kannst ihm doch jetzt nicht eine Strafe aufbürden dafür, oder? Ist das eine Strafe, was hier geschieht? Das klingt seltsam für unsere Ohren. Man hat so den Eindruck: Darf ich meinen Zweifel denn nicht sagen, ohne mal 9 Monate schweigen zu müssen? Und der Engel antwortet dann in dieser Situation: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Vielleicht ist es der Engel, der diese Gebete zu Gott bringt. Er stand ja auch vor Gott, vielleicht war er das. Ich bin gesandt, mit dir zu reden. Ich bin Gabriel, der vor Gott geht. Gabriel ist kein Racheengel, kein Strafengel oder so, sondern er ist dieser Freudenbote, der voller Begeisterung das Evangelium den Zacharias bringen will. Er steht vor Gott, dort vor dem Thron, und er bringt die Antwort auf seine Gebete. Gabriel ist ein Bote, der Gottes Wort bringt, persönlich, ganz persönlich für ihn, nicht nur so pauschal für alle, sondern das ist für euch, Zacharias. Und dann fragt der Zacharias, was denkst du, wer dir diese Verheißung gerade gebracht hat? Was denkst du? Es ist der heilige Gott, vor dem ich stehe. Es ist dieser Gott der Barmherzigkeit, der seinen Sohn schenken wird, diese Welt zu erretten. Er schenkt euch den Sohn, damit das alles in Bewegung kommt, diese Rettungsaktion. Gott ist gut. Es gibt keinen, der außer ihm gut ist. Und Gottes Güte wird hier so deutlich wie an nichts anderem. Gottes Liebe treibt uns zu dir, damit du Teil dieser Rettungsaktion wirst, Zacharias. Das ist es, worum es geht. Und mitten in all den schmerzhaften Erfahrungen deines Lebens darfst du wissen, Gott will dich und deine Frau für diese Aufgabe. Mitten in allen zweifelhaften Lebensführungen lenkst uns dieses Wort von dem Engel auch ganz bewusst dahin, du musst keine Angst haben vor Gott. Fürchte dich nicht. Gott ist gut und Gott ist Liebe und Gott ist größer, als du denkst und handelst und Erfahrungen mitbringst. Gott denkt weiter und Gott denkt höher. Und was ist mit diesen 9 Monaten Schweigen, mit dieser Strafe, weil du nicht geglaubt hast? Maria hat auch gefragt, wie soll das gehen? Ich bin noch nicht mit einem Mann zusammen gewesen, wie soll ich denn da schwanger werden? Aber sie wird nicht stumm. Sie erzählt lustig weiter, was passiert ist und bekommt ihr Kind. Zacharias bleibt auch nicht stumm. Als der junge Johannes beschnitten wird, da schreibt er den Namen auf die Tafel zur Sicherheit nochmal, dass ihn auch keiner Zacharias nennt, sondern Johannes. Und dann kann er wieder sprechen und verkündigt und singt und lobt Gott. Er hat diese 9 Monate nicht als Strafe empfunden, sondern er hat erlebt, wie Gott mit ihm eine neue Sprache gesprochen hat. Und diese Sprache war der dicke Bauch seiner Frau. Eine wunderbare Sprache, wo er plötzlich merkt, eine alte Frau, die eigentlich nicht mehr empfangen konnte, wird von Gott schwanger und schenkt ihnen diesen Sohn. Und Zacharias Frau Elisabeth sagt dann, du nimmst die Schmach von uns. Er sieht die wunderbare Sprache, die er nicht verstehen kann. Aber in diesen 9 Monaten, wo das Kind heranwächst, wird er zu einem, der immer mehr und näher zu Gott kommt. Es war keine Strafe für ihn, es war ein neues Nachhausefinden zu diesem Gott, der durch so viele Blockaden und so viele Enttäuschungen ihn müde gemacht hat. Gott erhört, bevor ich etwas sehe und ahne. Vieles macht uns sprachlos vor Gott, aber wir dürfen wissen, dass Gott weiter sieht, weiter handelt. Wo wir schon das Ende sehen, da fängt Gott gerade an. Mich bewegt das oft, wenn ich so an unser Gebetshäuschen denke in Bad Nauheim, ein kleines Mitarbeiterkreis. Und ich denke dann oft, ja, jetzt bist du 60 Jahre alt, so eben zu alt, was will man da noch groß erwarten? Ne? Und da fand ich diese Worte und diese Geschichte einfach nochmal sehr ermutigend, dass man sagt, nein. Das, was Gott tut und was Gott sieht, ist viel größer als das, was ich jetzt so in meinen planerischen, gedanklichen Vorstellungen habe. Hab mich erinnert an Otto Rieker, weiß nicht, ob ihr diesen Mann kennt, der war mal Pastor, Pfarrer in Adelshofen. Kennt ihr Adelshofen? Das ist die Bibel, also das heißt jetzt auch Theologisches Seminar Adelshofen, Theologisches Zentrum Adelshofen, auch eine Ausbildungsstelle. Und als Pfarrer Rieker, 65 Jahre alt war und in den Ruhestand ging, brach in dieser Gemeinde, in der er jahrelang war, eine Erweckung auf, ein Aufbruch von jungen Leuten. Und diese jungen Leute blieben zusammen, haben eine Kommunität gegründet und aus dieser Kommunität, aus dieser Gemeinschaft ist eine Bibelschule geworden und heute heißt es Theologisches Seminar und hat viele, viele Menschen ausgebildet, die überall in Deutschland und der Welt tätig sind. Mit 65 Jahren fängt das Leben an. Wir sollten öfter auf Udo Jürgens hören Oder Heinrich Kemmler aus Krelingen, der auch in diesem Alter erst begonnen hat, diese großartige Arbeit, die dort jetzt über Jahrzehnte gewachsen ist, als Gründer, als er in den Ruhestand ging, wurde das begonnen. Gott schenkt Aufbrüche, als scheinbar das Ende da ist. Und man merkt, Gott denkt weiter, Gott sieht über all das hinaus, was wir haben. Wir sind nicht zu jung, zu klein, zu schwach, sondern Gottes Wirken müssen wir sehen und anschauen. Und ebenso macht die Weihnachtsgeschichte auch das Gegenteil deutlich. Ein junges Paar wird unter widrigsten Umständen zur Familie für den Sohn Gottes. Und Gott führt das ans Ziel. Da kann der Teufel toben, wie er will. Er führt es zum Ziel. Gottes Sprache ist wunderbar. Der Bauch spricht für sich. Das sieht Zacharias sprachlos in diesen Monaten, wo er schweigen muss. Und merkt doch, ich will beten, du darfst alles, was du willst, Jesus. Du darfst alles, was du willst. Dass wir uns lösen von diesem Rahmen, in dem wir ihn einsperren, wie er zu handeln hat und wie es zu uns zu passen hat. Gott wirkt und redet immer noch größer und anders, als wir es ahnen. Wir machen uns manchmal viele gute Gedanken, zum Beispiel, wie so ein Gottesdienst gestaltet wird. Dann überlegen wir und planen wir, haben ein Thema und sehen, wer die Musik und so macht. Wir machen uns Gedanken, wie wir Leute ansprechen können, die das vielleicht alles gar nicht kennen und überlegen, was kann man da alles anbieten, was die Lieder gut passen. Das ist alles gut und wichtig. Aber letztlich ist es doch eigentlich wichtiger, dass wir Gott bitten, dass er tut, was er will, wie er es will und sei es durch ein Wunder. Wir hatten letzten ein Pastorentreffen, Pastorengebet, und da erzählte ein Pastor aus Bad Nauheim eine wunderbare Geschichte, die fand ich so schön. Sie haben Iraner in der Gemeinde und einer dieser Iraner hatte Kontakte nach Hause, natürlich, und dort war eine Frau, die war im Krankenhaus und die stand vor einer größeren Operation und er hatte dann den Pastor gefragt, weißt du, wir möchten gerne, dass du für sie betest. Sie möchte gern Jesus in ihr Leben aufnehmen und sie hatten früher viel mit Reiki so zu tun, diese Heilungssache, nicht so koscher, aber sie wollte Jesus jetzt kennenlernen. Können wir nicht sie anrufen? Dann haben sie abgemacht, okay, am nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst, dann bin ich bei dir und wir beide sprechen dann am Telefon und beten für sie dann. Und das haben sie gemacht und sie hat dann am Telefon Jesus in ihr Leben aufgenommen und dort einen Anfang mit Jesus gemacht. Und die beiden waren so begeistert davon, dass sie abgemacht hatten, am nächsten Sonntag, da rufen wir nochmal an, mitten im Gottesdienst, und dann soll sie diese Geschichte erzählen. Und dann sollen es alle mitkriegen in der Gemeinde. Gesagt, getan, sie rufen sie an. Und dann sagte sie dann noch im Krankenbett, nee, ich will gar nicht erzählen, was mir passiert ist. Meine Schwester ist hier und die will auch Jesus annehmen. Könnt ihr nicht nochmal auch für sie beten und dass sie Jesus kennenlernt? Und da wurde dann im Gottesdienst in Bad Nauheim nach Iran, in der Teheran, dann übers Telefon gebetet und die Frau hat auch, wie ihre Schwester, Jesus angenommen. Und die Gemeinde in Bad Nauheim war von den Socken. Wie Gott da war, völlig ungeplant. Und diese Gegenwart des Wirkens berührt uns mehr als tausend andere Sachen, die wir oft selber so planen und machen und gestalten. Das ist aus dem Rahmen gefallen, aber gut so. Und das ist etwas, womit wir rechnen dürfen, wo wir erwartungsvoll sein dürfen. Gott macht manchmal Sachen, die wir uns nicht denken, aber wo wir staunen und sagen, wunderbar Gott, dass du uns gebrauchst, hier aus der Wetterau nach Teheran, in dieses Land, was so im Moment so leidet, dürfen wir helfen, mithelfen, dass Menschen dich kennenlernen. Hiob hat am Ende seines Lebens gegen all die so in seinen Kopf hineingeredet haben, gekämpft und hat dann Gott erkannt und hat gesagt, ich habe dich bisher nur vom Hörensagen gekannt, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und ich glaube, das ist das, was auch Zacharias formuliert nach seiner neunmonatigen Stille. Ich hatte dich bisher vom Hörensagen vernommen, ich habe dir bisher vom Hörensagen gedient, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen und das will ich nicht mehr missen. Und darum singe ich, mach hoch die Tür. und mach die Herzen weit. Und ich ziehe die Toren hoch, mach Raum für dich, Jesus, damit du kommst. Denn wenn wir erwartungsvoll beten, dann werden wir nicht immer alles verstehen. Und manchmal werden wir warten müssen und wir denken, das ist zu lang. Wir werden es nicht verstehen, aber wir werden erleben, wie Gott durch unser Gebet wirkt, an uns und auch an anderen. Denn es kommt vor den Thron Gottes und dort werden wir verwandelt. Wir singen jetzt ein Lied, das singe ich eigentlich gerne, aber manchmal denke ich ja manchmal, ist das wirklich so? Es liegt Kraft im Warten auf den Herrn, heißt es am Anfang. Und das ist etwas, wo ich denke, ah, meinst du wirklich? Also ich weiß nicht, das Warten ist ja nervig. Aber das Entscheidende ist nicht das Warten, sondern der Herr, auf den wir warten. Und das, was er tun will. Und er ist der treue Gott, der uns begleitet und der wiederkommen wird. Und dann wird alles vollendet. Darauf zielt alles ab und darauf dürfen wir getrost und zuversichtlich warten.